Hare Krishna, Yashoda Gopa. Es ist sehr nice, wenn Kinder sich auch äußern. Also es zeigt, sie haben ein Eigenleben und Temperament. Also ich glaube, wir alle kennen in unserem Leben diese bestimmten tief einschneidenden Erlebnisse, die uns auf lange Zeit hin begleiten und vielleicht so auch, vielleicht sogar auch prägen. Ich kann mir vorstellen, dass jeder einzelne von uns, wenn er einmal eine Lebenslinie zeichnen würde, unweigerlich an Station ankommen würde, von eben diesen Erfahrungen, die man gemacht hat. Erfahrungen, die uns irgendwie tief im Herzen angesprochen haben. Zum Beispiel, weiß ich, wie ich das erste Mal auf einen Baum geklettert war als Kind und ein großes Gefühl von Triumph verspürte. Oder eine andere Station in meinem Leben wäre sicherlich, als ich das erste Mal vom Baum herunterfiel und mir fast das Kreuz brach. Also es ist immer noch eine Wirbelverformung sichtbar, die von dieser Zeit her stammt, als ich nach Atem ringend auf dem Boden lag und dachte, das ist das Ende meines Daseins. Ich kann mich erinnern, wie es war, als ich das erste Mal in meinem Herzen Liebe für ein junges Mädchen verspürte. Das war eine ungewohnte Erfahrung. Oder als ich mit einem Schlauchboot versuchte, den Ozean zu überqueren und in einen Sturm geriet. Ganz sicher weiß ich noch, wie ich meinen spirituellen Meister traf und fest im Herzen den Ruf verspürte, den Pfad des spirituellen Lebens anzufangen und zu Ende zu gehen. Ich möchte euch heute von einem dieser einschneidenden Erlebnisse berichten, die allerdings gar nicht so dramatisch, es war gar nicht so dramatisch wie das, was ich eben aufgeführt hatte. Es war in einer Vorlesung in Sridhar Mayapur am Ufer der Ganga. Srila Prabhupada sprach über etwas, was für mich ganz und gar neu war. Ich war frisch und ein wenig, sagen wir mal, neu im spirituellen Leben. Jedenfalls in diesem Leben hatte ich frisch angefangen. Und Srila Prabhupada sprach darüber, wie Krishna durch nichts zu beeindrucken sei. Er sagte, selbst wenn wir einen Palast aus Gold bauen würden und ihn dann als Tempel deklarieren, würde Krishna sagen, okay, selbst wenn wir mit allen Regeln und Regulierungen unser spirituelles Leben, unseren Übungsweg, unseren Sadhan praktizieren würden, früh aufstehen würden, die Schriften auswendig lernen und rezitieren können, würde Krishna sagen, danke. Selbst wenn wir eine Rakete bauen würden und zu Werbungszwecken oder Missionszwecken eine tolle Fahne dran kleben würden, chantet Hare Krishna, auch auf dem Mond, und ganz bekannt im Fernsehen werden würden dafür, für diese Aktion, würde Krishna sagen, danke, dass ihr euch bemüht. Aber das, was ihn beeindruckt, was ihn an uns bindet, ist etwas anderes. Prabhupada sprach darüber, Krishna wants your love. Krishna will deine Liebe haben. Er sagte, er ist nicht beeindruckt von Materialien, die wir ihm geben, Dingen aus dieser Welt, Gebäuden. publizierten Büchern und so weiter. Er will deine Liebe haben. So ich komme aus einer Familie, die mitgeholfen hat, wie die ganz vielen Familien in Deutschland, nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland ökonomisch oder wirtschaftlich aufzubauen. Und da sind wir geboren worden mit einer Achiever-Mentality, einer Gesinnung, dass man etwas erreicht, etwas manifestiert, etwas, einen Bahnhof hinbaut und Eisenbahnstrecken durch das wirtschaftlich und kriegerisch verwüstete Land zieht und so weiter. Und als ich das hörte, wurde ich nachdenklich. Es kommt gar nicht auf diese äußerlich sichtbaren Dinge im spirituellen Leben an. Nun, ich weiß, in Gedanken versunken ging ich damals zum Ufer der Ganga und setzte mich erstmal hin, um das auf mich wirken zu lassen und auch um darüber tief nachzudenken. Und als ich das so nach im Gedanken versunken am Ufer saß, sah ich einen Pilger, der in die Ganga hineinging, in den strömenden, ja, ich glaube dort 700 Meter breiten Fluss. Und als er so im Fluss drin war, nahm er seine Hände ungefähr so, schöpfte ein bisschen Gangeswasser aus dem Strom heraus und in so großen Kreisen, wie ich es jetzt mache, während er aber ein Mantra chantete, bewegte er dieses Wasser so und dann schüttete er es wieder in die Ganga hinein. Das tat er insgesamt dreimal und ich schaute ihm dabei zu und dachte mir im Herzen, das gibt's nur in Indien. Was macht er nur? Als er dann rauskam, wollte ich ihn fragen, aber er sprach nicht Englisch und glücklicherweise fand ich jemanden, der übersetzen konnte. Und der Pilger erklärte mir dann eines. Wenn ich der Göttin Ganga gegenübertrete, kann ich ihr eigentlich nur das geben, was aus ihr selber bereits kommt. Ich habe gar nichts, was ich ihr geben kann. Ich nehme also das Wasser, was ihres ist, und schütte es in die Ganga wieder zurück. Dadurch drücke ich aus, dass alles, was ich habe, eigentlich Gnadengeschenke sind, die ich treuhänderisch verwalte, aber die nicht aus mir selber geschaffen wurden, die ich bekommen habe. Und dann sagte der Pilger mit einem etwas gerührten Gesichtsausdruck, da kam so ein gewisses Sparkling into his eyes, er sagte so, aber Mutter Ganga nimmt meine Opferung trotzdem an, obwohl sie nichts davon hat, dass ich ihr das Wasser, was ihr bereits gehört, zurückgebe. Oder geben, nimmt sie es trotzdem an, denn sie nimmt meine Liebe an. Und sagte der Pilger, eigentlich in ganz anderer Weise oder genau das, was ich in der Vorlesung von Srila Prabhupada an diesem Tag gehört hatte. Er sagte, wir können gar nichts geben. Alles, was wir haben, ist nicht unser. Es ist nur geliehen. Es ist etwas, was wir verwalten. Das Einzige, was wir geben können, ist unsere Liebe. Der Pilger schaute mich dann an und sagte, das ist, was ich gemacht habe. Dann kleidete er sich an und ging seiner Wege. Ich musste schon ein bisschen schmunzeln. Hier hatte mein spiritueller Meister etwas gesagt, was ich bestätigt fand in den Worten eines Pilgers und nicht nur den Worten, sondern auch seinen Handlungen. Ich habe das damals im Herzen bewahrt und gedacht, ich schaue mir das nochmal an, wenn ich weiter bin im spirituellen Leben. Ich denke darüber später nochmal mehr nach. letztes Jahr eigentlich ziemlich genau um diese Uhrzeit hat sich eine Wandlung in meinem Leben vollzogen. Ich ging zu einer relativ harmlosen Operation nach Pforzheim, als ich aus der Narkose aufwachte, versicherten mir die Ärzte, dass es eine geglückte Operation war. Aber wenige Tage später ging eine sehr schwierige Reise für mich los, in der ich meiner eigenen Sterblichkeit in die Augen schaute. Und der Arzt sagte, dies ist die Nacht der Nächte für Sie. Sie werden danach leben oder rübergegangen sein, beten Sie. Wir haben alles getan, was wir für Sie tun können. Ich bin dann nochmal zurück. Ich bin zurückgekommen. Für mich war es so wie ein kleiner Tod. Ich bin mit dem Unterschied, dass ich in den gleichen Körper und nicht einen neuen Körper im Mutterleib irgendeiner spirituell praktizierenden Frau gelandet bin, sondern eben in dem gleichen. Und musste dann ein Jahr Auszeit nehmen, um die Folgen dieser verunglückten oder, wie ich heute sage, dieser glücklichsten Operation in meinem Leben auszukurieren und die Organe wieder zu beleben, die alle versagten danach. Es war ein Jahr der Reflexion, ein Jahr des Gebetes und ein Jahr, wo ich mich hauptsächlich mit diesem einschneidenden Ereignis auseinandergesetzt habe, was ich euch vorhin erzählt habe, nämlich dem essentiellen Punkt des spirituellen Lebens. Was können wir eigentlich tun? Was können wir eigentlich, auf welche Weise können wir Kontakt aufnehmen? Und so möchte ich heute in dieser Vorlesung über dieses Thema ein bisschen sprechen. Meine Vorlesung wird den Titel tragen: Tief im Herzen fließt ein Strom. Mit diesem Titel meine ich, dass in jedem von uns ein tiefes Gefühl der Liebe existiert, was in dieser Welt oder in der spirituellen Welt versucht, auf ein Gegenüber zu treffen, welches unsere Liebe erwidern kann. Victor Hugo, ein großer Schriftsteller, sagte einmal: Für den Menschen ist es das Höchste, das Gefühl zu haben, geliebt zu werden. Ich finde, er hat eine wesentliche Beobachtung gemacht. Ich möchte aber sagen, das anders ausdrücken. Für den Menschen ist es das Höchste, den in Stockung geratenen Strom, den gedämmten, blockierten und eingedämmten Strom der Liebe wieder zu bewegen. Das ist ein großes Ziel seiner Bemühungen, und wenn ihm das gelingt, ist er zufrieden. Wenn ihm das nicht gelingt, bleibt er unzufrieden. Dieser Strom der Liebe ist etwas, was ursprünglich den Austausch bildet zwischen dem Lebewesen und Krishna. Ein ganz kurzer Augenblick, ich habe hier meinen ganz lieben Zuhörer, den Nanda Gopal, mit dem ich eine große Freundschaft verbinde. Nanda Gopal, ich möchte dich gerade bitten, du hörst noch nicht genau zu, du bist ja eigentlich bekannt als der Zuhörer und Stillsitzer. Und du bist noch nicht ganz da, wo du normalerweise bist. Also jetzt zuhören, okay. Ich erzähle auch eine Geschichte. Gut. Wenn dieser Strom, der eigentlich zwischen dem Lebewesen und Gott besteht, gedämmt wird, also wenn es keine Liebe vor Gott mehr im Herzen gibt, wenn das zum Erliegen kommt, wie bei den meisten, die in der materiellen Welt sind, dann sucht sich dieser Strom zunächst einen anderen Weg. Genauso wie ein Fluss. Wenn wir zum Beispiel heute einen Damm bauen würden in den Neckar, dann würde die unglaubliche Wasserflut, die im Neckar da aus dem Odenwald kommt und sich in dieses Tal hier ergießt, nach einiger Zeit versuchen, einen anderen Weg zu finden. So ist es auch mit der Liebe zu Krishna oder zu Gott. Wenn die eingedämmt ist und nicht fließt, wird sie sich nach einiger Zeit versuchen, einen neuen Weg zu finden. Wenn sie sich auf, sagen wir mal, einen Menschen richtet, und ich meine jetzt ganz oberflächlich auf das Äußere, wird das zu sexueller Anziehung. Wenn sich dieser aufgedammte Fluss versucht, einen neuen Bahn zu finden und er richtet sich auf Geld, dann wird das so richtig so Geldgier. Money, money, money. Wenn sich dieser Fluss eine Bahn bricht und zum Beispiel auf das Not des Mitmenschen gerichtet, die Not des Mitmenschen gerichtet wird, also eine durchaus edle Gesinnung, dann wird dieser Strom zu etwas wie Mitgefühl oder Mitleid. Ne? Ganz gleich, was ihr in dieser Welt seht, sind eigentlich die viel verzweigten Ströme der Liebe, was ihr findet, der eingedämmten Liebe, die übergeflossen sind und auf weltliche Dinge gerichtet sind. Und bei den meisten ist es heutzutage so, dass während sie versuchen, Dinge dieser Welt zu lieben, auch dieser Strom nochmal blockiert wird. Die meisten Menschen heutzutage zeichnen sich aus durch eine allzeit marschbereite Sexualität, aber unglaublich verklemmte Gefühle. Unglaublich blockiert. Sie können nicht mehr weinen, sie können nicht mehr lachen richtig, sie können nicht mehr fröhlich sein, sie können nicht mehr traurig sein, sie können nicht mehr ihre Zuneigung zeigen. Sie leben in Beziehungen, in denen es nur so, erstmal nur so ein bisschen knistert, dann kracht es und dann fliegt einem das Möbila um die Ohren. Blockierte Gefühle. Also nicht nur, dass unsere Gefühle zu Gott blockiert sind, wenn das geschieht, dann versucht diese Liebe sich, oder dieser Strom, sich Bahnen zu brechen und sich auf weltliche Dinge zu richten. Aber in dem Prozess kommt doch einmal eine Erstarrung, eine Blockade, ein Erfrieren der Gefühle zustande. Besonders in Deutschland ist das ein unglaubliches Phänomen. Also ich war jetzt für ein Jahr im Balkan. Die Leute haben dort alle ein Herz, was doppelt so groß ist wie das der Deutschen. Ist es nicht, Gavangi? Wirklich so. Freundschaft, Zuneigung, Liebe. Ist alles einfach. Die haben da nicht so viel Geld. Deswegen sind sie nicht so materialistisch eingestellt und nicht so blockiert. Und wenn wir von echtem spirituellen Leben sprechen, muss es uns immer darum gehen, diesen Strom aufs Neue zum Fließen zu bringen, indem die Dämme weggehen. Der Damm oder das, was unsere Herzen überzieht und uns blockiert, wird in den spirituellen Traditionen immer wieder als Ego bezeichnet. Das Ego, dem Ahankara und den vielen, vielen Dingen, die daraus hervorgehen. Ich möchte euch hierzu eine kleine Anekdote von meinem spirituellen Meister erzählen. Prabhupada hatte so eine Art, schwierige philosophische Konzepte ganz einfach zu lehren. Einmal war er auf einem Morgenspaziergang im Central Park von New York. Ihr wisst, in New York wird es ganz, ganz hundekalt im Winter. Also richtig viel kälter als in Heidelberg. Prabhupada ging also spazieren. Und immer er eine eingefrorene Pfütze sah, verließ er so seinen normalen Kurs, ging auf die Pfütze zu, nahm seinen Spazierstock und rammte den in die Pfütze herein, um das Eis zu zertrümmern. Wir sahen das so, und ich meine, wenn das so ein kleiner Junge wie Nanda Gopal macht, dann ist das, ja, es ist eines der tausend Spiele, die er sich auf einem Spaziergang ausdenkt und die er realisiert. Aber wenn ein erwachsener Mann, dazu noch ein Guru, auf eine Pfütze zurennt und das Eis bricht, dann fragt man sich schon, was dahinter ist. Prabhupada machte das den ganzen Spaziergang, und als die Devotees mit ihm im Tempel ankamen, riefen sie an in Chicago, wo Prabhupada vorher gewesen war, da ist auch so kalt. Sag mal, ist euch aufgefallen beim Spaziergang, dass Prabhupada was getan hat, was sonst vielleicht eher Kinder tun? Ja, sagten die Devotees aus Chicago, er hat immer die Pfützen zertrümmert. So, dann sagten die Devotees in New York, das finden wir heraus, und ging zu Prabhupada. Prabhupada, warum hast du, also wir wollen nicht respektlos erscheinen, aber warum hast du mit deinem Spazierstock das Eis zerbrochen? Prabhupada antwortete, es ist meine Pflicht. Ein weiteres Rätsel, eine Pflicht sogar? Und dann führte Prabhupada aus, seht einmal, wir müssen Liebe zu Krishna entwickeln. Im Augenblick sind wir erstarrt im Herzen. Das fließt nicht mehr. Ist genauso wie Wasser. Natürlicherweise ist Wasser flüssig, aber wenn es in eine unnatürlich kalte Atmosphäre kommt, die 10 Tage im Winter oder 20 oder so, dann wird es von einer Eisschicht bedeckt und erstarrt. So, es ist die Pflicht eines spirituellen Lehrers, es ist eine Pflicht des Acharyas, diese Decke zu durchstoßen, sodass es, dass der Schüler oder der Mensch, der den spirituellen Pfad unter der Leitung dieses betreffenden Lehrers geht, erleben kann, wie seine natürliche Liebe wieder zum Vorschein kommt, wie das wieder flüssig wird, wie es wieder, sodass es wieder fließen kann. Das erklärte Prabhupada. Prabhupada hat oft so gelehrt. Ein Weiser lehrt nicht nur durch Worte, sondern auch sehr oft dadurch, dass er uns aus dem normalen logischen Denken herausbringt, indem er auf ungewöhnliche Weise handelt und durch seine Handlung spricht zu uns. So, ich schaue mal hier, dass ich auf Kursus bleibe. Ein Acharya oder ein spiritueller Mensch, ein Devote Gottes, lehrt nicht auf passive Art und Weise. Die heiligen Bücher lehren uns auf passive Art und Weise. Wir schlagen sie auf, wir lesen etwas und wir sind, wir lesen das und machen es oder machen es nicht. Die Schriften, da tritt niemand aus den Schriften heraus und sagt uns etwas und rüttelt uns und bringt uns auf den Kurs. Ein Devotee oder ein Geweihter Gottes lehrt jedoch ein Devotee Gottes lehrt auf aktive Art und Weise. Wenn wir mit ihm zusammenkommen, dann geschieht etwas mit uns. Meistens bricht es einem die Eisschicht auf. Wir sind gerade in Berlin die letzte Woche in ganz vielen Diskussionen gewesen mit Professoren und so weiter, weil wir versuchen möchten, unsere Bemühungen in der Vedenakademie auf eine andere Ebene zu stellen. Das heißt, wir wollen eine spirituelle Universität dort gründen. Und da wir eine Anbindung an eine Universität in Hardware hat, die uns als Campus in Deutschland fördert und zum Teil auch finanziert, ist das durchaus etwas Realistisches. Und in dieser Diskussion haben wir darüber gesprochen, wie spirituelles Wissen eigentlich vermittelt werden kann. Es geht beim spirituellen Wissen nicht so sehr darum, einfach Informationen zu geben oder zu informieren. Beim spirituellen oder der Vermittlung von spirituellen Leben geht es mehr darum, zu transformieren, eine innere Wandlung herbeizuführen. Und deswegen wurden in der alten Zeit gar nicht so Universitäten gewählt als Wissenvermittlung von spirituellen Leben, wo einer dasteht und frontal etwas sagt, sondern man lernte in Ashrams, man ging in die Schule eines spirituellen Meisters und hörte nicht einfach nur zu. Nein, man sorgte für die Kühe, man reinigte den Dung, man baute an, man baute Hütten, man lebte da mit dem Guru zusammen und lernte in Lebensprozessen, wenn ihr so wollt. Ich möchte jetzt etwas illustrieren, das ist jetzt für dich bestimmt, Nanda Gopal, weil es eine Geschichte ist, die dir gefallen wird und der du folgen kannst. Es gab einmal ein Doktor, der seinen Sohn zu einem spirituellen Meister gab. Und nach einer gewissen Zeit besuchte er den spirituellen Meister und wollte sehen, wie es seinem Sohn ging. Der Sohn war in der Toilette und putzte die Toilette. Das war ein hochgestellter Mann und er sagte, ging zum Guru und sagte, was machst du mit meinem Sohn? Ich habe ihn dir nicht als Toilettenreiniger gegeben, sondern mit dem Wunsch, dass du ihn ausbildest im spirituellen Wissen. Wenn es dir darum geht, die Toilette zu säubern, kann ich dir 10 Sklaven organisieren und bezahlen. Daraufhin sagte der Guru, mein lieber Mann, du bist ein Doktor. Wenn ein Patient zu dir kommt, wem gibst du dann die Medizin? Ihm selbst oder seinen Sklaven? Natürlich ihm selber, sagte der Doktor. Ja, genauso ist es hier in diesem Fall. Dein Sohn ist am Ego erkrankt. Ja, dass er der Fluss ist, fließt nicht mehr. Soll ich jetzt die Medizin irgendwelchen Dienern geben? Die haben vielleicht gar nicht das Problem so stark. Ich muss ihnen die Medizin geben. Er muss in die Toilette und die Toilette schrubben. Das ist gut gegen das falsche Ego. Ich glaube, damit habe ich ein bisschen das ausgedrückt, was ich sagen möchte. Spirituelles Leben ist nicht zur Information, oder spirituelles Wissen ist nicht zur Information, sondern zur Transformation bestimmt. Und diese Transformation findet statt in Lebensprozessen. Sie findet statt zum Beispiel in demütigen Dienst zu Krishna. Ich möchte euch fragen, was habt ihr heute für Gott getan? Jeder einzelne von euch. O Beste unter den Theoretikern. Was habt ihr bewusst heute getan mit dem Anliegen, das mache ich jetzt für dich, nur für dich? Ich meine jetzt nicht die normalen Tätigkeiten, die man so normal im Fluss der Dinge tut. Ich meine jetzt wirklich die von einer Absicht getragene Tätigkeit, etwas zur Freude Krishnas zu tun. Von einer Absicht getragen, ein Motiv, einen Gedanken, einem liebevollen Anliegen, einer Bemühung. Und wirklich, es ist nur dann, wenn wir auf dieser Ebene handeln, dass wir von spirituellem Leben sprechen können. Vor ein paar Tagen war ich in der Universität der Künste in Berlin bei einer tollen, tollen Diskussion. Ich war eingeladen zu einer Diskussion, die hieß Science, das heißt die Naturwissenschaft, trifft auf den Mönchen Satchinandan Swami. Es war eine tolle Diskussion, wirklich auch inspirierend. Es kam wirklich schöne Punkte zum Vorschein. Es war zum Teil konfrontativ, aber immer mit dem Respekt vor der jeweiligen Richtung, auch der Naturwissenschaft und so weiter. Und schließlich am Ende kamen so Fragen aus dem Publikum. Was verstehst du eigentlich unter Spiritualität? War die Frage. Und ich, bei diesen einfachen Fragen, da ist man manchmal, da muss man manchmal wirklich einfach werden und nachdenken. Und ich sagte, das ist eine Erfahrung. Eine Erfahrung, die einen immer umwandelt und immer verändert im Herzen. Eine, die immer zu einer Transformation führt. Spiritualität ist eine Erfahrung der Liebe, die im Austausch zwischen dem Jiva, also der Seele, und dem Höchsten, das heißt Krishna, stattfindet. Das war so meine Definition, vielleicht gibt es bessere, aber das fiel mir da ein. Und, die Frage ist ja nun, gut, Satchinanda Swami, du hast es mal wieder geschafft, eine Zuhörerschaft zu provozieren, zum Nachdenken anzuregen. Aber wie soll man in deiner Tradition diesen Fluss, der zum Stillstand gekommen ist, der blockiert jetzt ist, wieder zum Strömen bringen? Ich möchte euch ein ganz einfacher philosophische Erkenntnis dazu mitteilen. Also wirklich ganz einfach und vor allen Dingen unglaublich praktisch. Diese Gefühle kommen in Fluss durch einen Sanskrit-Begriff, den man nennt Mamatva. Das heißt, dass das Gefühl, das ist mein, das gehört zu mir. Ich möchte euch gerne ein Beispiel von diesem Gefühl geben. Ein Vater, kann die ganze Welt voller Kinder sehen, aber während er die Kinder auf dem Schulhof beobachtet, also nicht die ganze Welt, sondern Schulhof aus dem Fenster beobachtet, empfindet er nichts Besonderes. Sagen wir mal, dann bricht in der nordwestlichen Ecke des Schulhofes eine Prügelei zwischen zwei kleinen Jungs aus. Kommt das auf dem Schulhof vor bei euch auch, Nanda Gopal? Wie bitte? Kommt vor. Ja. Und er beobachtet das und denkt, ja, das war auch so in meiner Kindheit. Er nimmt das mehr oder weniger teilnahmslos zur Kenntnis. Wenn er jetzt aber sieht, wie das Kind, zu dem er sagt, mein Kind, in einer Prügelei auf dem Boden liegt und der zwei Jahre ältere gibt ihm einfach die Soße und versucht ihn eins werden zu lassen mit dem Schulhof. Also, dann stürmt der Vater aus dem Zimmer heraus. Er stürmt nicht nur aus dem Zimmer heraus, er stürmt aus der neutralen, unbewegten Beobachterrolle heraus, rennt die Treppen runter auf den Schulhof und bahnt sich einen Weg, bis er in der nordöstlichen Ecke des Schulhofs ist und trennt die beiden Haisporne voneinander. Weil es ist plötzlich mein Kind. Und so ist bei ihm etwas in Gang gekommen. Ein Fluss ist in Gang gekommen. Eine unglaubliche Energie, die ihn die Treppe runtergebracht hat und durch den Schulhof zu dieser Szene gebracht hat. So, Krishna-Bewusstsein wird dann richtig in uns, in unserem Herzen Wurzeln fassen, wenn wir in unserem Bewusstsein sagen, mein Krishna, da ist eine Verbindung da. Ich möchte etwas für Krishna machen. Dann fließt plötzlich etwas in unterschiedlichen Stufen der Intensität und dann ist irgendwann der Fluss frei. Srila Prabhupada war einmal auf einem Spaziergang in Los Angeles. Ich möchte euch eine kleine Anekdote, die das illustriert, erzählen. Und er kam nach einem Morgenspaziergang, ne? Er ging immer so am Ufer entlang und ja, in Los Angeles gibt es keine Ufer, also das muss Laguna Beach dann gewesen sein. Also spazieren und war dann fertig mit dem Morgenspaziergang, saß schon im Auto und das Auto war startbereit und wollte ihn zum Tempel bringen und plötzlich stürmte einer seiner Schüler, der die ganze Zeit versucht hatte, eine Frage zu stellen, auf Prabhupada zu und sagte, Prabhupada, may I ask the question? Prabhupada schaute ihn an, es war irgendwie ein awkward moment, das war schon alles startbereit, aber dann sah er das ernste Anliegen und sagte, yes, what is your question? Und der Schüler sagte dann, Prabhupada, wie genau kann man Krishna bewusst eigentlich werden? Wie kann man in diesen transzendentalen Bewusstseinszustand kommen? Wie kann man Krishna bewusst werden? Was ist das Wichtigste? Und Prabhupada antwortete, Desire, Wunsch. Schaute den Schüler an, ob alles klar war. Der Schüler war also mit diesem Brocken, in diesem Informationsbrocken beschäftigt und nickte und Prabhupada fuhr dann los. Ein anderes Mal wurde er gefragt, was ist der Preis, um gottesbewusst zu werden? Und Prabhupada sagte, Loba, Begierde. Und in Hawaii wurde er ein anderes Mal gefragt, Prabhupada, was ist es, was uns Krishna bewusst macht? Was ist das Wichtigste? Und Prabhupada antwortete mit dem Wort Anxiety. Sorgen, Besorgnis. Wenn ihr euch diese drei Worte anschaut, Wunsch, Begierde, Besorgnis, oder im Englischen klingt es einfach viel aussagekräftiger. Desire, greed and anxiety. Werdet ihr feststellen, dass alle drei Begriffe eigentlich nur unterschiedliche Intensitätsgrade der gleichen Sache sind. Nämlich dem Wunsch. Wenn der Wunsch stärker wird, wird er zur Begierde. Und wenn man merkt, dass und das in der gesteigerten Form ist Anxiety. Das Problem ist, dass wir uns im Augenblick Sorgen um uns selber machen, Anxiety für uns selber haben. Sagte Prabhupada, your problem is, ihr seid so selbstzentriert. Es ist wichtig, dass ihr Sorgen habt und dass ihr eine Ausrichtung habt auf die Zufriedenstellung Krishnas. Das ist genau, was mit diesem Fluss der Liebe gemeint ist, der wieder fließt. Ne? Man kann also, ich möchte jetzt die beiden Fäden zusammenbringen, man kann also durch dieses Verständnis, ich habe etwas zu tun mit Krishna, ich habe etwas zu tun mit dir, du bist mein, und dann durch den Wunsch, ihn zufriedenstellen, am schnellsten Fortschritt machen. Chaitanya Mahaprabhu hat es einmal so ausgedrückt, ich will es ein bisschen eine poetische englische Übersetzung geben. Er sagte, O Sohn des Nandas, O Krishna, König von dem Königreich der Liebe, bitte schenke mir deine Zuneigung. Ich bin im Augenblick in widrigen Umständen. Ich versuche mich auf dich zu konzentrieren. Ich versuche mich auf dich zu beziehen, aber ich habe Feinde in mir, die mich ablenken. Lust und Gier und Neid und also Ego, diese Ego-Produkte. Ne? Aber ich spüre tief im Herzen, dass wir eine Beziehung haben. Und ich weiß auch schon, dass ich, ohne dass ich mit dir zusammen bin, nicht wirklich glücklich werden kann. Deswegen wende ich mich heute an dich, mit dem Wunsch, mir zu helfen. Ich bin in widrigen Umständen, aber ich möchte aufbrechen zu dir. So diesen Fluss in Gang zu bringen, geht meines Erachtens oder nach den Schriften sehr gut, wenn wir diesen Fluss der Liebe zu Krishna in Gang zu bringen, wenn wir das praktizieren unter uns. Ne? Wenn wir den Devotis dienen, den Geweihten, den spirituellen Menschen dienen, aber auch den Menschen, die auf dem Wege sind und den Menschen, die vielleicht noch nicht auf dem Wege sind. Ne? Da kann auch etwas in Gang kommen. Ich möchte euch abschließend hierzu eine kleine Geschichte erzählen von einem Ashram in Indien. Eines Tages kam ein Bauer mit einer reifen Mango an die Tür dieses Ashrams und gab die Mango als Geschenk zum Pförtner. Das ist der Mann, der die Tür aufmacht und zumacht. Oh Bruder Pförtner, du hast mich eingelassen in diesen Ashram, in diesen Kloster, dieses Waldkloster. So dass ich im Tempel Krishna sehen konnte. Aus Dank möchte ich dir die reifste und beste Mango von meinem Mangohain geben. Bitte nehmen Sie. So, der Pförtner war sehr dankbar und zufrieden. Aber er dachte bei sich, die Mango, die ist so super, die gebe ich Swamiji. Swamiji ging schließlich hier in diesen wilden Urwald, baute eine Bambushütte und hat nach und nach durch seinen Wunsch und seine Energie dieses Waldkloster aufgebaut, diesen Ashram. Er soll die Mango bekommen. Er ging also zum Swamiji, der Swamiji nahm die Mango an, bedankte sich bei dem Pförtner ganz überrascht und der Pförtner sagte ihm, ich habe eigentlich immer in meinem Herzen den Wunsch gehabt, meinen Dank richtig auszudrücken. Hier hast du als Zeichen meines Danks für deine Bemühung eine Mango. Swamiji war erfreut, aber dachte bei sich im Herzen, der kranke Brahmachari, der kranke Mönch, der schon einen Monat ans Krankenlager gefesselt ist, der braucht ein paar Vitamine, der soll die Mango kriegen. So wanderte die Mango zum kranken Brahmachari. Der gab diese Mango zum Bruder Koch, der immer ein Schleimsüppchen kochte für ihn. Und der Bruder Koch dachte, Govinda das, der täglich mehr als 64 Runden chantet, der soll die Mango kriegen. Govinda das gab sie zum Neuling, der schwach im Shraddha war. Und dachte auf diese Weise das Shraddha des Neulings zu vergrößern. Mango ist ja immer ein Entfaltungsspiel der Kräfte Gottes. Huh? Und toll, also wie der so eine tolle Saftpflanze gemacht hat, gleich mit der Verpackung der Mangoschale drum und einem Reproduzier Organ, dem Kern drin, dass da noch ein Mangobaum draus werden kann. Also so sagte Govinda, dass der Neuling, der grün hinter den Ohren ist und schwach im Schratter, der soll das die Mango kriegen. Und der Neuling war dankbar, klasse, gab sie aber schließlich dann dem Pförtner zurück, der ihm den Einlass gewährt hatte in das Kloster. Pförtner sagte, holla, diese Mango kenne ich. Woher hast du denn die? Und der Neuling sagte ihm, von Govinda das. Und Govinda das sagte ihm, vom Koch. Und der Koch sagte, vom kranken Brahmachari. Und der sagte, vom Swamiji. Und da wusste der Pförtner, da bei dem Swamiji, da war der Kreislauf der Liebe angefangen. Also eigentlich war es angefangen beim Bauern. Er hatte es dann weitergegeben und dem Swamiji gegeben. Und diese Mango war dann durch einen Kreislauf der Liebe, wieder zu ihm zurückgekommen. Er nahm diese Mango dann, ging in sein Häuschen, weihte sie dankbar, machte dann die Tür zu und aß die Mango ganz alleine auf. Weil jetzt stimmte es. Jetzt hatte er die Mango bekommen durch den Kreis der Liebe. Jetzt war es zu akzeptieren und zu essen und zu genießen. Ja? So, ich finde, diese Geschichte ist eine sehr schöne Geschichte für eine spirituelle Gemeinschaft, vielleicht für die Hare Krishna Bewegung und deren Congregation, deren Leidenschaft und die meisten Devotees leben jetzt ja außerhalb von Tempelgemeinschaften bei sich zu Hause und bestreiten mit Schweiß auf der Stirn ihren Lebensunterhalt. Diese kleine Geschichte macht einen guten Punkt. Wir müssen irgendwie anfangen bei uns, den Kreislauf zum Fließen zu bringen. Und für viele wird gesagt, Krishna sagt, wenn du sagst, du bist direkt mein Devotee, bist du nicht mein Devotee. Wenn du aber Devotee meines Devotees bist, der Geweihte meines Geweihten, dann bist du mein Geweihter. So, ich möchte deswegen meine Frage noch einmal wiederholen, aber anders. Ich hatte gefragt, was hast du mit einer bewussten Absicht heute für Krishna getan? Und viele haben mich angeschaut, diese Frage erstmal zur Kenntnis genommen. Jetzt frage ich diese Frage anders. Was hast du heute bewusst für einen Devotee getan? Ich meine, mit dem Wunsch, ihn zu erfreuen. Mit dem Wunsch, ihm einen Dienst zu erweisen. Hier können wir üben, um den Kreislauf, der zum Stillstand gekommen ist, zum wieder in Gang zu bringen. Es ist tatsächlich so, wir mögen so viele Dinge tun in unserem Leben. Gebäude errichten, Bücher schreiben, große Konzerte vor 30.000 Leute geben, Kinder kriegen, keine Kinder kriegen. Alles Mögliche. Aber am Ende deines Lebens wird nur diese eine Frage vor dir auftreten. Wie viel hast du geliebt? Wie weit ist es dir gelungen, diese Liebe im Herzen, die ja da ist, nur abgelenkt und vielleicht auch blockiert, die wieder loszubringen, also in Fluss zu bringen. Heutzutage gibt es Forscher, die erforschen den Flow. Flow, kennt ihr das, den Begriff? So, dass man im Fluss ist, dann klappt alles wie von selber und man trifft den richtigen Mann, der unterzeichnet den Geschäftsvertrag und die Kugelschreibermine versagt nicht ihren Dienst und alles, man ist im Flow. Nicht? Und dann trifft man den, der einem ein Brötchen anbietet und also alles funktioniert und schreiben große Bücher darüber, aber verpassen sehr oft den Punkt. Nicht immer, manche sind sich auch darüber bewusst, aber im Flow zu sein, im Fluss zu sein, heißt es, diesen eingedämmten Strom, der da irgendwo hinter den Barrikaden der Gewohnheiten, der Enttäuschung und so weiter ist, diesen Strom wieder in Gang zu bringen und zum Fluss zu bringen. Diesen Strom, der tief im Herzen fließt, diesen Strom der Liebe zu Krishna. Und in der Geschichte von der Mango, dieser Strom, den man auch in Bezug zu den Devotees von Krishna und auch den Menschen im Allgemeinen entwickeln kann. Yes. Das ist, was ich heute für euch vorbereitet habe. Ich hoffe, dass ich euch spirituell und auch geistig erreichen konnte mit dieser doch an und für sich sehr grundlegenden Botschaft. In dem letzten Jahr hatte ich viel Gelegenheit, darüber nachzudenken und habe auch sehr schöne und sehr viele sehr schöne Konsequenzen für mein Leben geschlossen, über die ich am Mittwochabend um 18 Uhr in Goloka Dham sprechen möchte. Viele Menschen fragen sich, wenn ein Satchinandan Swami für ein Jahr in die Höhle geht und dann zum Vorschein kommt, dann wird er nach auch ein bisschen gedacht haben in dem einen Jahr. Nicht viel, ein bisschen. Und seine Gedanken interessieren uns nicht so sehr, sagen die meisten Menschen, wie das, was er tut. Ich glaube, das ist auch ein berechtigtes Interesse. Ich möchte darüber am Mittwoch, ist Mittwoch der 16. oder 16. Ja, am Mittwoch den 16. in Goloka Dham sprechen, um 18 Uhr. Wir werden ziemlich pünktlich anfangen müssen, weil wir vieles zu besprechen haben. Und ich möchte euch ganz herzlich einladen, wenn ihr an diesem größeren Easter Ghosti teilnehmen möchtet, zu kommen. Meldet euch vielleicht an, dass wir für euch ausreichend viel auch Verstärkung kochen oder ein bisschen Prasadam bereit haben. Ihr seid ganz herzlich eingeladen. Ich werde vorher nicht über das Thema sprechen, weil ich gerne möchte, dass meine Anliegen und meine Gedanken, sagen wir mal, richtig verstanden und aufgenommen werden können. Und dazu muss man einen Rahmen haben, der dafür beiseite gestellt ist. Gut. Hare Krishna! Den Strom zum Fließen bringen, das ist wichtig. Nicht theoretische Spiritualität, praktisch erfahrene Spiritualität ist wichtig. Ich glaube, dass wir in unserem Heidelberger Tempel viele Freunde und Devotees brauchen können, die den Strom zum Strom gebracht haben. Hier ist eine wunderschöne Möglichkeit, Krishna zu dienen in Heidelberg. Und es wäre sehr schön, wenn die Gemeinde oder die Devotees, die im Umkreis leben, sich ernsthaft Gedanken machen, wie kann ich meinen Strom richten auf den Dienst zu Krishna hier im Tempel. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Überlegung für die, und wenn möglichst viele von euch das in Gang setzen bei sich, werdet ihr sehen, wie dieser Tempel unglaubliche Tätigkeiten verbringt. Hare Krishna. Schön, dich zu sehen an der Gefahr. Gut, dann denke ich, haben wir hier ein natürliches Ende gefunden. Ich schaue nämlich so ein bisschen auf die Uhr, die da richtig so im Visier ist. Mein Gott, schon 6:10. Wir haben doch gerade erst uns hingesetzt. Ich denke, dass wir jetzt vielleicht eine kurze Pause machen. Hare Krishna, das ist Umesh, isn't it? I believe Umesh, right? Ja, long time no see. Yes. Thank you for coming. Ich denke, dass wir ein bisschen aufstehen und uns die Beine vertreten. Wir machen jetzt eine kurze Zeremonie. Ist das richtig? gut. Shishigoni Daiki, Go Premanandi, Hari Hari Bo, Krishna.